ARD Sounds.
Deep Talk zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt. Die Spitzenkandidaten im Bürgercheck.
Hallo, wir laden die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten ein zum Gespräch.
Und zwar nicht, damit sie zum 100. Mal ihr Wahlprogramm runterrattern, sondern weil wir wissen wollen, welcher Mensch steckt da eigentlich hinter dem Politiker, hinter der Politikerin? Was bewegt ihn oder sie? Wie ist er oder sie so geworden? Was ist der Antrieb? Was sind die Visionen?
Ja, mein Name ist Joris Bartsch, ich bin Nachrichtenredakteur beim Nachrichtenradio MDR Aktuell.
Und ich bin Daniela Schmidt, mich hört ihr als Moderatorin bei MDR Aktuell.
Wir haben jede Menge Fragen im Rucksack, auch von euch über MDR Fragt und das Instagram-Profil von MDR Sachsen-Anhalt konntet ihr die loswerden und konntet fragen, was ihr gerne wissen wolltet von den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten.
Oh ja, und da ist auf jeden Fall ganz schön was zusammengekommen und löchern wollen wir damit heute sie hier.
Da fuhr neben uns ein Auto her und beschimpfte mich und bedrohte mich richtig laut, also der Typ in dem Auto. Und ich hatte ein kleines Kind an der Hand und der hatte halt so Sachen gesagt wie Abfackeln, Anzünden, Umbringen, und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ist es das wert?
Susanne Ciborra-Seidlitz, Co-Vorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt und Spitzenkandidatin für die anstehende Landtagswahl. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch. Es gibt ja den aktuellen Trend von Infratest DIMAP, demzufolge die Grünen doch die 5%-Hürde schaffen könnten, beziehungsweise ne, je nachdem, auf welche Umfrage man guckt, sind es mal 4, mal 5. Es wird aber sauknapp. Wie gut oder wie schlecht schlafen Sie derzeit?
Ich schlafe relativ wenig, einfach weil der Wahlkampf so wahnsinnig anstrengend ist. Die 5% sind dabei nur ein geringer Anteil, weil das für uns Grüne jetzt keine neue Situation ist. Wir sind in Sachsen-Anhalt immer in der Gegend unterwegs und es hat in den letzten Jahren aus guten Gründen regelmäßig geklappt. Außerdem bin ich notorisch zuversichtlich. Insofern bin ich sehr überzeugt davon, dass das gelingen wird.
Aber man muss auch notorisch zuversichtlich sein, oder? Also gerade als Grüne in Sachsen-Anhalt, das ist ja nicht nur unfrustrierend.
Das ist wirklich weniger frustrierend, als die meisten Leute das glauben. Wir werden da oft nachgefragt, vor allem von unseren Freunden aus Westdeutschland, die im Moment ja viel hier sind, um uns im Wahlkampf zu helfen. Da gibt es so ein Bild von, das sei hier kein leichtes Pflaster. Aber doch, es lebt sich auch als Grüne gut in Sachsen-Anhalt.
Wir möchten trotz aller Hoffnung gerne einmal mit Ihnen übers Scheitern sprechen. Was war bisher so Ihre größte Enttäuschung? Wo sagen Sie, das war in meiner politischen Karriere so der größte Tritt vor den Latz, den ich erlebt habe?
Naja, Politik hat immer auch mit Scheitern zu tun, hat damit zu tun, dass man Ideen nicht durchbekommt, dass man andere Menschen nicht überzeugen kann von dem, was man sich wünscht. Und da könnte ich jetzt das eine große Scheitern gar nicht benennen. Was für mich am schwierigsten ist und am schwersten wiegt, ist eigentlich, dass das mit der Vereinbarkeit von Familie und Politik nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich so ein bisschen immer mit der Idee unterwegs war, wir Grüne, wir müssen das nur anders machen und dann funktioniert das bei uns besser als bei allen anderen. Aber nein, Spitzenpolitik oder Politik in verantwortlichen Positionen ist wirklich extrem schwer unter einen Hut zu bringen mit Familienleben und geht im Grunde immer zulasten der Familie.
Sie haben erzählt, dass Ihr Mann sich viel kümmert um die Familie und Sie sich dafür eben auf die Politik konzentrieren können. Meinen Sie das oder
ja, genau.
Woran scheitert es dann?
Genau das. Also wir leben im Grunde so ein 50er-Jahre-Familienmodell halt nur umgekehrt. Also bei uns ist die Frau, die nie da ist, und der Mann, der zu Hause alles alleine wegtragen muss. Und das ist eine Last. Und das finde ich, also das ist auch für mich belastend, weil das für mich nicht anders funktioniert. Aber ich weiß auch, was das meine Familie kostet.
Sie sind geboren in Ost-Berlin, Jahrgang 77, und haben da auch Ihre ersten politischen Schritte gemacht bei der PDS damals, haben dann aber auch relativ schnell wieder aufgehört. Warum denn?
Naja, ich bin an meinem 18. Geburtstag in eine BVV gewählt worden. Das ist eine Bezirksverordnetenversammlung, ist im Grunde wie so ein Stadtrat in der Mittelstadt bei uns, auf der damals offenen Liste der PDS. Ja, irgendwie war Kommunalpolitik für junge Menschen, und ich kann mir gut vorstellen, ich bin halt inzwischen nicht mehr so jung und ich mache wieder Kommunalpolitik auch, aber für junge Menschen war das nichts. Also das hat mich frustriert, die ganzen Abläufe haben mich frustriert, die Strukturen haben mich frustriert, auch dieses, also da wird ja auch grundsätzlich in der Politik, aber auch in der Kommunalpolitik viel auch um Dinge geredet, die eigentlich schon entschieden sind. Da werden Debatten oft nicht so geführt, wie man das von zu Hause am Küchentisch kennt, dass man versucht, sich gegenseitig zu überzeugen und wenn man in die Debatte reingeht, ja auch noch die Chance besteht, dass es am Ende das Abstimmungsergebnis beeinflusst, was man da so an klugen Argumenten bringt. Aber so funktioniert ja Politik zumindest auf den Ebenen, wo ich im Moment Politik mache, nicht. Und das hat mich als junge Frau sehr frustriert. Und dann habe ich auch mit 19 mein erstes Kind bekommen. Und das war dann schon das allererste Mal nicht gut kompatibel.
Aber dann dieser große frustrierende Moment plus noch die eigene Familie gegründet. Was hat Sie denn dann bewogen, es doch nochmal zu versuchen?
Also ich bin in einer politischen Familie groß geworden und ich war immer ein politischer Mensch. Also dass ich dann aufgehört habe, aktiv Politikerin, wenn auch nur Kommunalpolitikerin an dieser Stelle sein zu wollen, hat nie bedeutet, dass mich Politik nicht interessiert hätte oder ich nicht innerlich bewegt gewesen wäre oder dass ich aufgehört hätte daran zu glauben, dass Politik auch was bewirken kann. Und als ich nach Quedlinburg gezogen bin, da hatte ich ja dann schon zwei Kinder, habe ich mich relativ schnell in diese Stadt verliebt und aber auch relativ schnell das Gefühl gehabt, diese Stadt, da geht noch mehr. Die ist so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten und ich hatte sehr große Lust, daran mitzuarbeiten, dass da mehr geht. Und das geht halt mit Kommunalpolitik. Und dann habe ich mich umgeguckt. Da war ich auch noch nicht Mitglied der Grünen, sondern ich habe mich erst entschieden, ich will hier die Stadt mitgestalten. Und dann habe ich geguckt, mit wem könnte ich denn das machen. Und dadurch, dass ich immer so ein politischer Mensch war, war für mich auch relativ klar, ich mache das jetzt nicht mit so einer Wählergemeinschaft oder der Feuerwehr. Oder es gibt ja in Sachsen-Anhalt auch viele Gruppierungen, die gar nicht so eine grundsätzliche politische Haltung haben, also in den Stadtparlamenten, sondern die das so aus, naja, auch so Bürgerbewegung und mal hands-on anpacken, aus so einer Motivation heraus machen. Aber für mich war immer klar, wenn, dann mache ich das auch politisch. Und dann habe ich mich umgeguckt bei den Parteien, die es da so in diesem linksgrünen Spektrum gab. Und dann ist das einerseits eine Frage von, wie matcht das mit den Leuten? Weil man verbringt ja, wenn man Politik macht, schon relativ viel Zeit auch mit den Menschen, mit denen man das gemeinsam macht. Dann muss das auch passen, finde ich. Und das andere war aber auch, dass mit zwei Kindern für mich zunehmend auch die Frage eine Rolle gespielt hat, wie hinterlassen wir denn eigentlich unser Land, unsere Erde? Und da geht es dann eben nicht nur um die Gerechtigkeitsfragen im Hier und Jetzt, sondern auch um die Frage, was machen wir eigentlich dafür, dass auch meine Kinder, auch mein Enkelchen, auch die, die danach noch kommen, hier ein lebenswertes Land, einen lebenswerten Planeten vorfinden. Und da landet man dann zwangsläufig bei den Grünen.
Aber wären Sie auch bei den Grünen gelandet, ohne den Gedanken an die eigenen Nachkommen?
Na, ich glaube, ich war auch in einem Alter, wo man wo man diese Gerechtigkeitsfrage auch breiter anfängt zu denken und eben nicht mehr nur sehr konkret und vor Ort. Es geht ja auch um globale Gerechtigkeit an der Stelle. Also Klima ist ja eine der großen globalen Gerechtigkeitsfragen. Wenn wir gucken, wo jetzt die Klimakrise am härtesten zuschlägt, ja, wir merken das auch in Sachsen-Anhalt, aber wo es am härtesten zuschlägt, sind gerade die Länder des globalen Südens. Der Liedermacher Gundermann hat das mal so schön besungen in diesem Lied Halte durch, wo er über Umweltschutz und um die Erde singt. Er sagt, wir haben den Amazonas abgesägt, dafür hast du Afrika das Wasser abgedreht. Mama, das ist doch die falsche Adresse. Das Abendland braucht auf die Fresse. Und genau so ist es. Wir machen hier Dinge kaputt und die im Süden müssen es ausbaden. Also auch das ist ja eine große Gerechtigkeitsfrage.
Ganz anderes Thema. Sie haben mal gesagt, ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass eines ihrer großen politischen Vorbilder damals Angela Merkel war. Ist ja ein bisschen merkwürdig. Haben Sie tatsächlich gesagt okay. Und hat mich auch ein bisschen überrascht bei Ihnen als Grüne. Würden Sie das heute noch so sagen?
Jein. Also ich glaube, eine große Stärke von Angela Merkel, und das ist tatsächlich vorbildhaft, war die Ruhe, mit der sie Politik gemacht hat, auch in stürmischen Zeiten. Dieses Wir schaffen das ist ja ein Satz von unheimlicher Stärke und da steckt auch viel Wahrheit drin. Das war einerseits natürlich ein Wir schaffen das, aber andererseits auch, weil wir uns aufeinander verlassen können und weil wir das miteinander schaffen. Und dieser Blick auf die Menschen in diesem Land, der unterscheidet sich so eklatant von dem Blick, den zum Beispiel Herr Merz auf die Menschen in seinem Land hat, dass ich das schon noch als vorbildhaft bezeichnen würde. Ich glaube aber auf der anderen Seite, und das sieht man vielleicht auch im Nachgang noch mal stärker, als man das in der Zeit, als sie regiert hat, gesehen hat, ist, dass diese Ruhe und dieses Aussitzen sich auch auf viele Dinge bezog, die hätten gelöst werden müssen.
Wen würden Sie heute als politisches Vorbild bezeichnen?
Ach, da gibt's ganz viele. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Politikerinnen und Politiker, die vor mir Politik gemacht hat, wo ich drauf schaue und denke, wow, das würde ich auch können. Oder das würde ich auch gern machen. Also zum Beispiel Ricarda Lang, die ist sogar jünger als ich, ist aber eine Frau, wo ich mit großer Bewunderung drauf schaue, vor allem wie sie sich freigestrampelt hat, nachdem sie nicht mehr Bundesvorsitzende der Grünen war, würde ich schon als politisches Vorbild sehen. Aber natürlich auch Frauen wie Petra Kelly in all ihrer Zerrissenheit und Zerbrochenheit, auch auf persönlicher Ebene, also auch bei Petra Kelly sieht man ja auch, was Spitzenpolitik mit Menschen machen kann. Und trotzdem würde ich auch das als vorbildhaft bezeichnen. Da gibt es wirklich eine Menge.
Jetzt haben Sie, oder wir haben jetzt viel gesprochen darüber, es ist manchmal schwer zu ertragen, zu sehen, was passiert. Sie haben darüber gesprochen, wie schwer es auch ist, eben diese politischen Ambitionen mit dem Familienleben zu vereinbaren. Mal Hand aufs Herz, hatten Sie nicht schon mal den Gedanken, ich schmeiß hin, das bringt ja eh alles nichts, die AfD wird sowieso stärkste Kraft, ich mache mir jetzt ein beschauliches Leben mit meiner Familie?
Ich hatte schon einige Male den Gedanken, ich schmeiß hin, aber weniger wegen, das bringt alles nichts, weil so bin ich nicht. Also ich, für mich persönlich würde ich immer wieder sagen, ich nehme den Kampf auf und ich gehe da rein. Aber und das sind die Momente, wo es schwierig wird, das betrifft eben nicht nur mich. Ich wohne in einer Kleinstadt, die Leute kennen mich, die kennen auch meine Kinder. Und es gibt Situationen, in denen das, was Menschen auf mich projizieren, auf meine Kinder trifft. Und das sind Momente, wo ich denke, ist es das wert. Also wenn ich mit meiner Tochter, das ist schon ein paar Jahre her, da war sie noch 9 oder 10 und wir kamen vom Einkaufen und da fuhr neben uns ein Auto her und beschimpfte mich und bedrohte mich. Richtig laut. Also der Typ in dem Auto. Und ich hatte ein kleines Kind an der Hand. Und es war wirklich, sie war in dem Moment viel stärker als ich. Der ist auch erst abgehauen, als wir das Nummernschild fotografiert haben. Und in dem Moment hat sie dann gesagt, was ist denn das für ein Arschloch? Und dann hat sie aber wirklich mehrere Wochen oder Monate nicht in ihrem Bett alleine schlafen können, sondern kam nachts zu uns wieder ins Bett. Der hatte halt so Sachen gesagt, wie abfackeln, anzünden, umbringen. Und das waren eben alles Dinge, das hat sich dann, ne, das macht was mit Kindern. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ist es das wert? Und mein Sohn, der wird auf Demos markiert. Also wenn der so auf Gegendemos zu rechtsextremen Demos ist, dann sehen die den von Weitem und sagen ihren Leuten, wer das ist. Und also nicht seinen Namen, sondern das ist der Sohn von. Und das sind Momente, die sind für mich schwierig. Auch mein Mann kann nicht unerkannt durch unsere Stadt gehen, dem ist das hoch unangenehm. Das sind die Momente, wo ich denke, ist es das wert. Aber für mich selber würde ich nie aufgeben.
Aber was macht das denn dann mit Ihnen? Also weil ich könnte mir vorstellen, man will ja vielleicht auch nicht hart werden, sage ich mal. Also man will ja vielleicht auch nahbar bleiben, authentisch bleiben. Wie kriegt man das hin, das zu schaffen und andererseits aber eben auch nicht vielleicht zu viel Angriffsfläche zu bieten?
Ich fahre meistens ganz gut damit, dass ich mir über bestimmte Dinge nicht so viel Gedanken mache. Und mitunter passiert es mir dann aber doch, dass ich zum Beispiel tief bei Facebook in Kommentare eintauche. Dann habe ich ein Team, was mich da am Kragen wieder rauszieht. Oder wir verabreden auch regelmäßig, dass nicht ich mir das angucke, sondern die da einmal durchfeudeln, bevor ich mir Dinge angucke. Und das ist im Netz ja noch schlimmer als in echt. Also in echt sind das einzelne Momente, die man dann auch relativ gut wieder wegtun kann. Im Netz ist es weitestgehend grauenhaft und da bin ich total froh, dass ich das nicht alleine machen muss, nicht alleine lesen muss, nicht alleine damit umgehen muss. Das ist aber natürlich auch eine total privilegierte Position. Viele KommunalpolitikerInnen, gerade linke Frauen oder linksgelesene Frauen, erleben das tagtäglich, ohne ein Team zu haben und müssen das selber aushalten. Und ich glaube, da braucht es wirklich eine höhere Aufmerksamkeit, auch was das ist ja auch eine Form von Gewalt, was da passiert im Netz.
Ja, den Grünen schlägt viel Hass entgegen. Sie werden ja auch oft als Städterpartei wahrgenommen. Was wollen Sie denn für die vielen Sachsen-Anhalter auf dem Land tun?
Das ist so ein Klischee über Gründe, dass wir eine städtische Partei werden, aber ein großer Teil unserer Mitglieder lebt tatsächlich in Sachsen-Anhalt im ländlichen Raum. Also natürlich, unsere beiden größten Verbände sind Magdeburg und Halle. Das liegt aber auch daran, dass dort sehr viele junge Menschen leben, Studierende leben. Aber wir haben eben auch eine hohe Anzahl Mitglieder im ländlichen Raum. Der drittgrößte Kreisverband ist im Harz bei uns, also mein eigener Kreisverband. Wir haben über ein Zehntel aller Mitglieder im Landesverband sind allein bei uns im Harz Mitglieder. Also das ist schon so, dass wir ja auch in diesem Land leben. Und wir kennen, weil wir dort leben, ich lebe ja auch in einer Kleinstadt, wir kennen schon die Situation, wie die ist auf dem Land. Also ich würde mich mit niemandem anlegen über das Thema Autofahren oder dass man kein Auto bräuchte. Ich weiß, dass man eins braucht. Wir müssen darüber reden, wie es möglich ist, vielleicht nicht zwei Autos zu brauchen im ländlichen Raum, so als Familie, sondern wie kann man den Zweitwagen ersetzen? Und vielleicht sollten wir auch darüber reden, was können wir mit der Ladeinfrastruktur machen, damit das Auto, was man braucht im ländlichen Raum, vielleicht auch ein bisschen öfter elektrisch fährt. Dann ist es eben auch so, dass diese grünen Themen, wenn man die auf so einer Metaebene erzählt, wenn man so über Klimaschutz spricht und über CO2-Reduktionsziele, dann haben viele Menschen das Gefühl, dass es mit ihnen nichts zu tun hätte. Aber gerade in Sachsen-Anhalt ist die Klimakrise total konkret. Und am konkretesten ist es in der Börde zum Beispiel, mit der Dürre seit Jahren. Das ist ja eine Folge von Klimakrise. Oder bei mir im Harz, die Waldbauern, wenn man über den Borkenkäfer redet, das ist ja Folge von Klimakrise. Das ist hier ein ganz konkretes Problem. Und auch wir hatten in den letzten Hitzeperioden und werden das schlimmerweise wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen wieder haben, hier eine Übersterblichkeit aufgrund von Hitze, weil natürlich unsere Gebäude gar nicht auf diese Hitze eingerichtet sind, weil die Menschen in den Pflegeheimen, in den Kitas, in den Krankenhäusern einfach unter dieser Hitze leiden. Auch das ist eine Folge von Klimakrise. Wetter ist kein Klima, aber Wetter ist halt auch eine Folge von Klima. Und wir haben eine Situation, wo man das wirklich auch in Sachsen-Anhalt sehr, sehr deutlich spürt, dass man da was tun muss. Klima bleibt Thema, haben wir nicht aufs Plakat geschrieben, weil wir Recht haben wollen oder weil wir irgendwie nochmal die Fridays for Future abfeiern wollen. Da gibt es jeden Grund zu, aber das ist nicht unser Ziel. Sondern daran zu erinnern, dass das ein Thema ist für dieses Land. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil es konkret spürbar ist.
Ja, das sind ganz konkrete Probleme, aber lassen Sie uns auch über ganz konkrete Lösungen reden und über Pläne für Sachsen-Anhalt. Ja. Ich würde Sie bitten, das erstmal kurz und knackig zu machen. Wir würden jetzt die Zeit nehmen, 30 Sekunden haben Sie und sagen Sie mal in diesen 30 Sekunden, was ist Ihre Vision für Sachsen-Anhalt?
Zeit läuft ab jetzt.
Sachsen-Anhalt muss ein Land sein, was Klimaschutz ernst nimmt. Mit einem Klimaschutzgesetz, wir haben eins vorgelegt in der letzten Legislatur, das kann man wieder aufgreifen. Wir sind ein Land, was von Erneuerbaren leben kann. Nicht nur, weil wir Sonne und Wind en masse haben, sondern weil wir, wenn wir das klug anstellen, zum Beispiel mit Strompreiszonen, dafür sorgen können, dass die erneuerbaren Energien, für die wir keine teuren Rohstoffe brauchen, hier auch günstiger sind. Das hilft der Wirtschaft, das hilft den Menschen. Und auch Umwelt- und Naturschutz wird ein Thema mit uns sein, ist ein Thema für uns, weil die Menschen in Sachsen-Anhalt eben vor allem die Landschaft lieben.
Jetzt haben Sie, wenn ich es jetzt richtig mitgeschnitten habe, zum Thema Migration zum Beispiel nichts gesagt. Gut, in 30 Sekunden.
Nur 30 Sekunden.
Ist verständlich, man bringt nicht alles unter. Ja. Aber wir haben festgestellt, es ist ein Themenkomplex, der ganz viele Menschen wahnsinnig beschäftigt, die uns auch Fragen geschickt haben, da komme ich später noch zu. Nervt Sie das eigentlich, dass Migration so ein Riesenthema ist, dass die AfD da auch einfach so den Ton gesetzt hat, dass die CDU sich mit auf den Zug draufsetzt?
Dass es ein großes Thema ist, nervt mich nicht, weil ich finde es auch ein wichtiges Thema, dass die AfD da den Ton gesetzt hat. Das finde ich schon schwierig, weil das suggeriert, und das ist ja auch die Lesart, in der wir, wenn man das so einführt, Migration ist ein wichtiges Thema, ist ja immer im Hinterkopf diese Lesart, Migration ist ein Thema, weil Migration ein Problem wäre. Und ich glaube, also ich bin wirklich überzeugt davon, dass viele Menschen, die sagen, wir müssen über Migration reden, gar nicht unbedingt darüber reden wollen, dass die alle weg sollen, sondern die wollen zum Beispiel darüber reden, wie kann das gelingen, wie kann Integration gelingen, wie kann das gelingen, dass jemand, der hier ankommt und hier einen Job ausfüllen kann, wo er auch gebraucht wird, dann tatsächlich auch seinen Berufsabschluss anerkannt kriegt, dass das schnell geht, dass die Menschen hier in Arbeit kommen. Wie kann das gelingen, dass das Zusammenleben besser funktioniert? Denn an vielen Stellen tut es das nicht, da muss man sich ja ehrlich machen. Also ich bin nicht überzeugt davon, dass diese Lesart von die Leute wollen über Migration reden, also meinen sie eigentlich, die Ausländer sollen alle raus, dass das die richtige Lesart ist. Ich glaube, das ist ein Feld, was wichtig ist für Sachsen-Anhalt. Und wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, dann ist das eins, wo auch jeder Mensch, der mit Wirtschaft zu tun hat, darüber reden wollen wird, weil wir brauchen Migration in Sachsen-Anhalt. Wir müssen darüber reden, wie die gelingt, weil wir brauchen gelingende Zuwanderung für unsere Arbeitsmärkte. Der Fachkräftemangel ist eines der größten Probleme für die Wirtschaft in unserem Land. Da werden die Leute alle über Migration reden wollen, aber darüber, wie sie gelingt.
Da kommen wir auch gleich noch drauf. Genau, Sie sprechen immer viel darüber, wie kann Migration gelingen, was braucht es für eine bessere Integration. Und ist es aber auch so, dass laut Sachsen-Anhalt-Monitor 2025 52% der Befragten sich ein restriktiveres Asylrecht wünschen. Also Sie sagen, ja, natürlich sagen die nicht, die sollen alle weg. Aber diese Zahl können Sie ja als Grüne nicht wegignorieren.
Nee, ich will das auch gar nicht ignorieren. Also das eine ist, was die Menschen sich wünschen. Es hat auch viel mit einem Bild von MigrantInnen zu tun, was in den letzten Jahren entstanden ist und von Migration, was in den letzten Jahren, ich meine, bestimmte Bilder zu bestimmten Themen, die entstehen ja auch nicht ohne Interessen. Also das ist einfach so, dass der Blick gerade in den östlichen Bundesländern, aber auch in vielen Westdeutschen inzwischen ein solcher ist. Auf der anderen Seite stehen auch internationale Verpflichtungen, in denen wir stehen, stehen auch ethische Verpflichtungen, in denen wir stehen. Und was ein restriktiveres Asylrecht sein soll, das weiß ich nicht. Also das Durchsetzen von Recht und Gesetz ist das auf der einen Ebene. Das können Menschen erwarten, das müssen sie auch erwarten können. Also dass Menschen, die hier Verbrechen begangen haben, die hier straffällig geworden sind, erstens verurteilt werden und zweitens man dann auch darüber nachdenkt, wenn das möglich ist, dass sie in ihr Herkunftsland zurückgehen. Das ist erstmal per se gar nichts Dramatisches, aber die Frage ist ja, in den meisten Fällen ist es ja gar nicht möglich. Also wenn jetzt zum Beispiel die AfD sich hinstellt und sagt, abschieben ab dem ersten Tag, frage ich mich, wie das gehen soll, weil die Leute, die heute nicht abgeschoben werden, da gibt es halt Abschiebehindernisse. Es ist ja nicht so, dass die CDU das nicht wollte. Es gibt einfach rechtliche Hindernisse. Wenn jemand keinen Pass hat, kann man den nicht einfach aus dem Land schaffen. Wenn ein Herkunftsland sagt, ich nehme den nicht, dann kann man den nicht einfach aus dem Land schaffen. Also und wenn im Herkunftsland Krieg herrscht oder wenn es Verfolgungsgründe dort gibt, dann kann man die Menschen nicht einfach aus dem Land schaffen.
Jetzt ist es ja so, man kann viel fordern in einem Wahlkampf, in einem Wahlprogramm. Da haben Sie ein sehr ausführliches geschrieben, viele Forderungen. Aber
100 Seiten.
Genau, und die Realität ist aber auch in der möglichen CDU-geführten Koalition, würden Sie mit rund 5% aktuell ja eher eine kleine Rolle spielen. Was glauben Sie denn, welche Ihrer Anliegen aber tatsächlich eine realistische Chance hätte, auch umgesetzt zu werden?
Na, grundsätzlich sind wir überzeugt, dass alle unsere Anliegen eine realistische Chance haben.
Also wirklich realistisch?
Ja, es ist immer eine Frage von Verhandlungen und von miteinander sprechen. Und es ist eben auch so, dass wenn man bei den demokratischen Parteien in die Wahlprogramme guckt, es an sehr vielen Stellen auf den 100 Seiten Dinge gibt, die sehen wir gar nicht so ganz dramatisch anders. Das ist dann eine Frage von Nuancen und von Aushandeln, mit welcher Perspektive man jetzt ein bisschen stärker drauf schaut. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass da 100 Seiten CDU-Programm und 100 Seiten Grünen-Programm und 100 Seiten SPD-Programm, wo komplett unterschiedliche Dinge drinstehen, frontal aufeinander krachen und dann gucken wir mal, welche kleinen Splitter man da rausnimmt. Sondern da gibt es wirklich viele Dinge, die sich mindestens ähneln, vielleicht nicht deckungsgleich sind, aber wo klar ist, die Richtung, wir meinen das Gleiche, wir gucken da aus unterschiedlichen Richtungen drauf. Und dann ist es ja in der Koalition oft total hilfreich, wenn man ein Thema hat, was alle wichtig finden, man guckt aus unterschiedlichen Richtungen drauf, dass man dann diese unterschiedlichen Richtungen einfach beide nimmt. Und das ist ja die Stärke von Koalition, das ist ja die Stärke von unserem politischen System, dass man einfach die verschiedenen Perspektiven einbeziehen kann und muss, wenn man koaliert. Und mitunter sind es wirklich gar nicht so dramatisch verschiedene Dinge. Aber ich glaube, das Klimaschutzgesetz ist zum Beispiel was für uns total wichtig ist. Aber auch da sehe ich bei der CDU zum Beispiel gar keine grundsätzliche Abneigung. Die haben einen anderen Weg gewählt, den finden wir zu schwach. Wenn man das miteinander verhandelt, dann ist dann die Frage, wie überzeugend wir an der Stelle sind, dass wir da härter reingehen wollen. Aber grundsätzlich wissen alle, die allermeisten Parteien, dass Klimaschutz notwendig ist und dass das auch nicht von alleine passiert.
Ich würde, glaube ich, gerne mal langsam auf die Fragen kommen, die uns erreicht haben aus dem MDR-Publikum. Ich habe es gerade schon gesagt, dass da Migration ein ganz großes Thema war. Zeigen ja auch Statistiken, dass viele Wählerinnen und Wähler sagen, das ist das dringendste Thema. Ich lese mal ein paar Beispielfragen vor. Also Holger aus dem Harz fragt zum Beispiel, wie wollen Sie dafür sorgen, dass keine Terroristenattentate mehr geschehen? Oder Manfred aus Halle, der sagt, wie soll der Umgang mit kriminellen Ausländern aussehen?
Also ich glaube, die Frage mit den Terroristen ist ein bisschen exemplarisch dafür, wie wir, an welchen Stellen wir im Moment anfangen, über Migration zu reden. Denn wenn wir über das Attentat auf den CSD in Berlin sprechen, dann ja, das war ein islamistischer Attentäter und das ist erstmal ein Drama, aber das ist nichts, was man auf der Ebene Migration debattieren und kann oder muss, denn dieser Typ war Deutscher. Und das war der nach Regeln, wie sie jetzt auch nicht Frau Merkel sich ausgedacht hat oder irgendwer in den letzten 5 oder 10 Jahren, diese Regeln, nach denen der Deutscher war, die galten schon vor 100 Jahren. Nämlich, dass wenn jemand ein deutsches Elternteil hat und seine Mutter war eingebürgert vor seiner Geburt und auf deutschem Boden geboren wird, dann ist er Deutscher. Insofern hilft an dieser Stelle eine Migrationsdebatte gar nicht. Man kann das natürlich, wenn man das möchte und das instrumentalisieren will, an diesem Kragen hochziehen. Aber die eigentliche Frage ist, wie kann das passieren, dass jemand sich unter unser aller Augen radikalisiert? Wie kann das passieren, dass jemand, der eigentlich schon auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden ist und der als Gefährder bekannt ist, mit einer Bewährungsstrafe davonkommt und vom Radar verschwindet? Also wir müssen über Sicherheit sprechen an der Stelle, wir müssen über Justiz reden. Migration ist an der Stelle wirklich der falsche Aufhänger.
Aber es verbinden eben viele Leute. Es verbinden eben viele Leute und sagen, wir erinnern uns an die Stadtbilddebatte, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ne? Ja. Aber dieses Gefühl müssen Sie ja irgendwie adressieren.
Wie gesagt, ich nehme so ein Gefühl auch immer ernst, aber ich glaube, es ist an der Stelle wichtig, nicht auf diesen Zug aufzuspringen und nicht so zu tun, als wäre das eine faire Debatte oder eine, die irgendwas löst. Es ist inzwischen eine wohlfeile Debatte, weil dieses Bild von denjenigen, die ein Interesse daran haben, dass wir an jeder Stelle, egal worum es geht, immer über Migration reden, dass diese Debatte von denjenigen instrumentalisiert wird, das immer wieder zuzulassen, das ist, glaube ich, auch ein Fehler der demokratischen Parteien. Weil es löst eben auch kein Problem. Das ist die andere Seite der Medaille. Das eine ist, es ist unfair denjenigen gegenüber, über die man da immer auf so eine Art und Weise spricht und damit ja auch ein Bild zeichnet von MigrantInnen. Das andere ist, die Menschen in Sachsen-Anhalt, die Menschen in Deutschland, die haben es verdient, dass solche Probleme gelöst werden. Und die haben auch ein Recht auf Sicherheit vor Terrorismus. Und diese Sicherheit vor Terrorismus, die löst man nicht mit einer Migrationsdebatte.
Ich würde gerne rübergeben zum nächsten Themenkomplex, genau.
Ja, ein Thema, was auch viele Menschen in Sachsen-Anhalt umtreibt, ist die Bildung, sind die Schulen. Ja, die Unterrichtsversorgung liegt aktuell bei so 93-94%. Da haben uns auch viele Fragen zu erreicht. Hier zum Beispiel eine.
Mein Name ist Stefan Ingram. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und wohne im Harz. Alle meine 3 Kinder sind ab diesem Schuljahr schulpflichtig. Bei uns gibt es keine gute Schule im Einzugsbereich. Der Weg in die freie Schule hat zum Glück für uns funktioniert, ist aber kostenintensiv. Der Wechsel der beiden Großen an das Gymnasium war begleitet mit Bürokratie, null Digitalisierung, absolut nicht nachvollziehbar in der heutigen Zeit. Und meine Frage wäre an die antretenden Parteien, welche konkreten Pläne haben Sie, um die Bildungssituation an den Schulen in Sachsen-Anhalt zu verbessern?
Ja, was planen Sie, um die Schulen zu verbessern?
Das ist wirklich ein ganz, ganz dickes Brett. Und ich glaube, wir müssen uns als PolitikerInnen und auch als BürgerInnen als allererstes ehrlich machen. Und da muss man sagen, wir haben ein Problem, wir haben zu wenig Lehrkräfte. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Und das wird sich auch nicht lösen, weil wir dann irgendwann mehr Lehrkräfte haben, sondern weil wir dann weniger Kinder haben werden. Und dieses Problem ist aber eben nicht so einfach zu lösen, weil wir insgesamt zu wenig junge Menschen im Land haben. Und die können ja jetzt nicht alle Lehrkräfte werden und die können auch nicht alle Ärzte werden, da fehlen uns übrigens auch welche. Oder Pflegekräfte fehlen uns übrigens auch. Die können auch nicht alle Busfahrer oder Kranfahrer werden, sondern auch da wird es weiter eine ausgewogene Mischung aus allen Berufen geben müssen, weil wir den Mangel ja gerade überall haben. Das heißt, wir müssen mit der Situation, wie wir sie haben, umgehen. Und die Situation ist, wir haben zu wenig Lehrkräfte. Wir versuchen das als Land schon seit ein paar Jahren auch zu kompensieren durch Quer- und Seiteneinsteigende. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Ich glaube, das kann besser gelingen, wenn man die besser begleitet und denen auch bessere Chancen bietet für berufliches Fortkommen und auch fürs Gehalt, wenn sie dann fertig sind mit ihren Weiterbildungen. Das kann man lösen, indem wir zum Beispiel über andere Formen der Lehrkräfteausbildung sprechen. Und natürlich ist dafür auch wichtig, dass diejenigen, die hier bei uns Pädagogik studieren in Sachsen-Anhalt, dass die auch hier bleiben. Und wenn die hier bleiben sollen, dann müssen sie auch hier bleiben wollen. Und dafür braucht das Land eine freundliche, friedliche, eine weltoffene Ausstrahlung, weil die jungen Menschen, die hier studieren, ganz sicher nicht hier bleiben wollen, wenn Sachsen-Anhalt als das Land gilt, was jetzt hier irgendwie das Experimentierfeld für eine neue alte Pädagogik ist oder so. Und wir brauchen multiprofessionelle Teams, die all das auffangen, was die Lehrkräfte nicht schaffen, also Schulpsychologinnen, Sozialarbeitende und so weiter.
Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, aber ich glaube, ein paar Fragen schaffen wir noch. Sie haben gerade gesagt, ne, nicht nur die Leute studieren meinetwegen Pädagogik, sondern sie sollen ja auch hier bleiben wollen. Und das schlägt in eine Kerbe, die uns, wo uns auch öfter Fragen erreicht haben, wenn es um die Wirtschaft geht, um den Standort Sachsen-Anhalt. Da haben wir eine Frage bekommen von Andreas Ziegler, Gewerkschafter aus dem Kreis Bitterfeld.
Wie wollen Sie Sachsen-Anhalt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und auch für ausländische Investitionen interessant machen oder interessant halten?
Das sind mehrere Ebenen. Also ich glaube, für Investoren und für die Wirtschaft kann Sachsen-Anhalt sehr attraktiv sein, wenn es uns gelingt. Und da gehe ich jetzt mal ganz kurz auf die Bundespolitik, weil das können wir hier vor Ort nicht lösen, aber hier vor Ort können wir es anstoßen, also in Sachsen-Anhalt, wenn wir bei den Strompreisen was drehen können. Sachsen-Anhalt ist ein Land, was Vorreiter ist bei erneuerbaren Energien. Und ja, da wird immer viel drüber diskutiert, aber erneuerbare Energien können auch sehr, sehr günstige Energien sein, weil wir natürlich keine teuren Rohstoffe brauchen. Wenn wir Strompreiszonen einrichten, in Deutschland, wo die Länder, die zum Beispiel viel Erneuerbare haben, also für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eine gemeinsame Strompreiszone, dann könnten die Länder, wo der Strom günstig produziert wird, auch die Länder sein, wo der Strom günstig ist. Deswegen finden im Übrigen die südlichen Bundesländer und Nordrhein-Westfalen die Idee nicht so richtig cool. Aber für uns wäre das was Tolles und es würde Wirtschaft und anlocken und könnte hier ein Standortfaktor sein. Und was die Arbeitnehmenden betrifft, wie gesagt, für Menschen, die hierher kommen, gerade für Menschen aus dem Ausland, ist es hochrelevant, dass das Land eine weltoffene Ausstrahlung hat, dass hier Kultur zu finden ist, dass hier alle weichen Standortfaktoren gut funktionieren, also Kita, Schule, Kultur, aber eben auch, dass die Nachbarn nett zu ihnen sind. Und da können wir, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen und vor allem sollten wir da nicht eine Schippe wegnehmen.
Dann würde ich jetzt zum Schluss gerne nochmal auf eine Frage zurückkommen, die wir am Anfang schon mal so ein bisschen aufgeworfen haben, was das Land betrifft. Ines Engler hat uns auf Instagram gefragt, hat sie auf Instagram gefragt, was tun Sie für bezahlbare Mobilität auf dem Land?
Bezahlbare Mobilität, da reden wir über das Deutschlandticket. Wir wollen, dass der Preis regulär wieder auf 29 Euro zurückgeht, dass es aber auch noch Soziallösungen gibt und vor allem Lösungen für Menschen mit Kindern. Das ist aber die eine Ebene. Die andere Ebene, der zweite Teil der Frage, ist auf dem Land. Denn es hilft eben nicht, wenn das Ticket günstig ist, aber dafür gar kein Bus fährt oder nur zweimal am Tag und es ist dann der Schulbus, der ist voll mit Kindern und passt auch nicht zum Lebensrhythmus von Familien. Wir wollen auch, dass Bus und Bahn ausgebaut werden in Sachsen-Anhalt. Aber das muss auch smart passieren. Also es hilft eben auch niemandem, wenn der Bus leer fährt. Ich glaube, da wird gerade bei Mobilität an vielen Stellen sehr kulturkämpferisch drüber gesprochen. Die einen sagen, man, das ist doch alles Quatsch mit Bus auf dem Land, wir fahren halt Auto. Die anderen sagen, wir müssen jedes Dorf im 10-Minuten-Takt anbinden. Das ist beides Quatsch. Wir brauchen smarte Lösungen, wir brauchen aber die Möglichkeit, dass man auch auf dem Land ohne ein eigenes Auto von A nach B fahren kann, zum Arzt kommen kann, zum Einkaufen kommen kann. Und da muss halt auch häufiger als zweimal am Tag ein Bus fahren, am besten stündlich.
Da muss auch alles irgendwie finanziert werden, ne?
Das stimmt. Aber wir finanzieren sehr, sehr viele Dinge und Mobilität ist eben auch Daseinsvorsorge. Mobilität gehört auch zu den gleichwertigen Lebensbedingungen in Stadt und in Land und Mobilität ist auch ein Grundrecht. Und gerade für junge Menschen, die noch keinen eigenen Führerschein haben, ist das wirklich auch ein relevanter Aspekt von Teilhabe.
Und eben auch für die Standortattraktivität. Ja. Wir können jetzt noch stundenlang weiterreden, das haben Deep Talks eben so an sich, aber jeder Kandidat, jede Kandidatin hat nur eine halbe Stunde, damit es auch einfach fair bleibt.
Susanne Ciborra-Seidlitz, Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Danke für Ihren Besuch und danke für den Deep Talk.
Vielen Dank, auch von mir.
Und morgen hört ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Feed von Wahlkreis Ost den Spitzenkandidaten der SPD im Deep Talk. Dann haben hier Maya Fiedler und Engin Haupt Armin Willingmann zu Gast.
Und auch die anderen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten kommen natürlich noch dran. Am besten abonniert ihr einfach den Podcast, den ihr ja eh gerade hört. Könnt ihr hier abonnieren bei ARD Sounds oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deep Talk zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt. Die Spitzenkandidaten im Bürgercheck.